Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Im Studio ist Tina Hüttel. Schön, dass Sie zuhören. Heute wird es wild. So wild, dass man sich bisweilen in ganz andere Zeiten, nämlich die des Wilden Westens, zurückversetzt fühlt. Wir reden heute in der Weltzeit über Crazy America. Also über Dinge, bei denen wir Europäer gerne den Kopf schütteln und denken, das gibt's doch gar nicht. Gibt es aber doch. Zum Beispiel das hier.
Ich weiß nicht, was es ist mit dieser Stadt, aber es ist meistens ziemlich einfach hier. Es ist eine kleine Stadt, jeder ist in der Nähe und du packst sie dir und bringst sie ins Gefängnis. Die Auszahlung läuft ziemlich schnell und dann geht es weiter mit dem nächsten. Ich habe mir als Kind nicht vorgestellt, Kopfgeldjäger zu werden. Ich dachte immer, ich werde Polizist.
Kopfgeldjäger. Ja. Dieser Beruf existiert in den USA tatsächlich noch. Ungefähr 15.000 Kopfgeldjäger sind dort derzeit unterwegs und machen sich für ihre Auftraggeber auf die Suche nach Flüchtigen, um sie den amerikanischen Gerichten auszuliefern. Dabei verdienen sie gut. Die Kopfprämien, die sie pro gejagten Flüchtigen kassieren, können gerne mal $100.000 betragen. Doch es gibt noch viele andere Dinge in den USA, die wir verrückt finden. Zum Beispiel private, profitorientierte Gefängnisse oder Männer, die sich in Bürgerwehren organisieren und als selbsternannte Grenzschützer Jagd auf Migranten machen, weil sie glauben, sie müssten Amerika vor Eindringlingen beschützen. Inwiefern auch das legal ist und zum Teil auch von den Offiziellen, also der Border Patrol, unterstützt wird, darüber sprechen wir später mit dem US-Investigativjournalisten Shane Bauer, der sich sowohl in ein privates Gefängnis als auch in so eine Bürgerwehr eingeschleust hat. Jetzt aber ist erst einmal unser Autor Mark Baedorf mit amerikanischen Kopfgeldjägern unterwegs in Nevada.
Rob Dick beschleunigt seinen Truck auf 80, auf 90, auf 100 Kilometer pro Stunde. Er überholt einen Wagen links, einen anderen rechts, dann wieder einen links. Seinen Blick hat er nach vorne gerichtet, auf eine beige Limousine, die etwa 120 Meter von ihm entfernt durch den Stadtverkehr von Reno in Nevada rast. In der Limousine die Mutter von Michael Acosta, dem Mann, den Dick seit mehreren Stunden sucht. Sie hat ihm gesagt, dass sie ihren Sohn vor 2 Wochen das letzte Mal gesehen habe, doch Dick glaubt ihr nicht.
So wie sie sich verhalten hat, würde ich wetten, dass es da immer noch eine Verbindung gibt.
Dick hofft, dass die Mutter ihn direkt zu ihrem Sohn führen wird. Dann hätte er leichtes Spiel. Er würde Acosta festnehmen, ihn ins Gefängnis bringen und sein Kopfgeld von $750 kassieren. Über Funk halten er und sein Mitarbeiter Sean Kontakt mit 2 Kollegen, die die Mutter ebenfalls verfolgen. Die Mutter biegt ab. Dick folgt ihr, brettert über einen Parkplatz und überfährt dabei fast 2 Jugendliche. Sein Manöver gelingt. Es sind nur noch 5 Autos, die ihn von der Limousine trennen. Doch plötzlich schaltet eine Ampel auf Rot. Die Mutter kriegt sie noch, Dick muss stehen bleiben. Die anderen Autos blockieren ihn. Als die Ampel wieder grün wird, ist die Mutter weg. Dick hat die Spur verloren.
Es ist frustrierend, dass wir die Sache nicht erledigt haben. Aber so ist das halt. Manchmal kriegst du sie, manchmal nicht.
Manchmal kriegst du sie, manchmal kriegst du sie nicht. Daraus besteht Rob Dicks Leben. Der schwarzhaarige, etwa 1,80 Meter große und schlanke Mitfünfziger ist Kopfgeldjäger. Ein Beruf, den es in den USA schon seit mehreren Jahrhunderten gibt. Die Aufgabe des Kopfgeldjägers? Menschen, die nicht vor Gericht erscheinen, dort wieder hinzubringen. Die Jagd beginnt in Reno, einer 245.000 Einwohnerstadt in Nevada, voller Casinos und Hotels. Das Las Vegas des kleinen Mannes. Dick steht im Büro eines Kautionsvermittlers, eines sogenannten Bail Bondsman. Von ihm wird er beauftragt. Durch ein Fenster ist das mit Stacheldraht umzäunte Gefängnis der Stadt zu sehen. Dick unterhält sich mit der Frau, die das Geschäft leitet. Er besucht sie häufiger. Dick selbst kommt aus Roseville, 2 Autostunden entfernt. Aber Reno ist eine seiner Lieblingsstädte zum Kopfgeldjagen. Die Frau reicht Dick 6 Zettel über die Theke. Darauf Namen, Adressen, manchmal ein Bild eines Flüchtigen. Alles ist angerichtet für die heutige Jagd. Doch Dick sieht sich nicht als Jäger, sondern als Helfer der Justiz.
Wenn wir von einem Bail Bondsman beauftragt werden, ist unser erstes Ziel, das Problem zu lösen. Auf die Person, die auf Kaution draußen ist und nicht bei Gericht erschienen ist, ist normalerweise ein Haftbefehl ausgestellt. Wenn wir sie nicht innerhalb einer gewissen Zeit finden, in Kalifornien 6 Monate bis zu einem Jahr, bekommt der Kautionsbürger sein Geld nicht zurück.
Am besten erklärt man die Arbeit eines Kopfgeldjägers in den USA an einem Beispiel. Der Fabrikarbeiter Jerry fährt betrunken Auto, wird festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Ein Richter setzt seine Kaution auf $10.000 fest, doch Jerry hat keine $10.000, deswegen beauftragt er einen Bail-Bondsman, der die Kaution für ihn stellt und dafür $1.500 bekommt. Jerry ist nun frei bis zu seinem ersten Gerichtstermin, doch bei diesem erscheint er nicht. Jetzt hat der Bail-Bondsman ein Problem. Wenn er es nicht schafft, den Mann innerhalb von 6 Monaten zurück ins Gefängnis zu bringen, sieht er seine Kaution von $10.000 nie wieder. Deswegen beauftragt er einen Kopfgeldjäger damit, den Mann zu fangen. Und Rob Dick ist einer der besten dieser Kopfgeldjäger, obwohl er eigentlich nie einer werden wollte.
Ich habe mir als Kind nicht vorgestellt, Kopfgeldjäger zu werden. Ich dachte immer, ich werde Polizist. Mein Vater war ein Polizist, ich würde einer sein. Sofort nach der High School ging ich zur Sheriff's Academy. 1-2 Jahre durfte ich die interessanten Sachen machen, dann musste ich im Gefängnis Schichten schieben. Und zu der Zeit hätte es dann 10 Jahre gedauert, bis ich wieder die interessanten Sachen hätte machen können.
Aber vorher hat Dick über einen Mitbewohner einen Kopfgeldjäger kennengelernt, Leonard Padilla. Padilla hat ihm erste Aufträge gegeben. Es hat sich gezeigt, dass Dick gut in dem Job ist. So gut, dass Padilla Dick eine Stelle angeboten hat. Er hat sie angenommen. Seit diesem Tag ist Rob Dick Kopfgeldjäger, inzwischen fast 3 Jahrzehnte lang. Und er gibt Kurse, um andere anzulernen. Den Job liebt er immer noch.
I look at it kind of as a big game of hide and seek.
Für mich ist es wie Versteckspielen für Erwachsene. Ein wenig wie Schachspielen. Du versuchst, die andere Person auszutricksen und sie zu fangen. In den Kursen erzähle ich den Leuten immer, wenn eine Person auf Kaution draußen ist, ist es ihr Job zu rennen und dein Job, sie zu fangen. Das ist alles. Nimm es nicht persönlich, beschäftige dich nicht zu viel damit.
Doch Kopfgeldjagen ist nicht nur Versteckspielen für Erwachsene. Immer wieder kommt es bei Einsätzen von Kopfgeldjägern zu Katastrophen. Im Mai 2017 schießen sich 2 Kopfgeldjäger und ein Flüchtiger vor Zuschauern in einem Autohaus gegenseitig tot. Und im April 2017 töten 5 Kopfgeldjäger einen nicht gesuchten und nicht bewaffneten Mann in Tennessee, weil sie sein Auto verwechseln. Das weckt Kritiker.
Es ist ein fürchterliches System. Wir müssen es loswerden.
Malcolm Feeley, Professor an der Universität Berkeley, beschäftigt sich in seiner Forschung vor allem mit dem Strafrechtssystem des Landes. Von Kopfgeldjagen hält er nicht viel.
Es ist einer der wenigen Bereiche, in denen das Gesetz Kidnapping erlaubt. Wir haben Gesetze gegen Kidnapping, außer wenn die gekidnappte Person ein Flüchtiger ist und der Kidnapper ein Kopfgeldjäger, dann spielt das alles keine Rolle. And then all bets
are off. Die rechtliche Grundlage des Kopfgeldjagens ist in den USA dabei nicht mal ein Gesetz, sondern der Kommentar eines Urteils aus dem Jahr 1872. In 8 amerikanischen Staaten ist Kopfgeldjagen verboten. In vielen Staaten darf jeder Bürger und jede Bürgerin als Kopfgeldjäger arbeiten. In Kalifornien müssen Kopfgeldjäger zuvor immerhin einen privaten 3-tägigen Einführungskurs und einen staatlichen 5-Tage-Kurs absolvieren. Das ist alles. Für Professor Feeley ist Kopfgeldjagen das Symptom einer viel größeren Krankheit, das System der Kaution in den USA.
Kaution ist die schlechteste Form. Sie erlaubt vielen Leuten, aus dem Gefängnis zu kommen. Auf der anderen Seite müssen viele im Gefängnis bleiben, weil arme Leute in diesem Land, sogar solche aus der Arbeiterklasse, große Probleme haben, $100 oder $500 aufzubringen. Coming up with $100 or $500.
Eines der vielen Casinos in Reno. Nachdem Dick die Gesuchtzettel von seinem Bail-Bondsman geholt hat, ist er hier hingefahren. Jetzt sitzt er im Restaurant, um die Lage zu besprechen. Mittlerweile sind weitere Kopfgeldjäger hinzugekommen. Sean, Joel und Rob, wie sie sich vorstellen. Sie alle sind muskelbepackt und deutlich jünger als Dick. Die 4 arbeiten häufiger zusammen.
Das ist kein Job für einen alleine. Es ist einfach nicht sicher. Manchmal jagen wir zu zweit. Aber wenn wir zum Beispiel ein Haus durchsuchen, brauchst du jemanden am Hintereingang, zwei an der Vordertür und jemanden an der Seite.
Die Kopfgeldjäger reichen die Gesuchzettel rum und packen ihre iPads aus. Joel und Rob durchsuchen Facebook nach Profilen und Hinweisen. Dick gibt die Namen in eine Datenbank ein.
Wir schauen uns an, was die Datenbank bezüglich ihrer aktuellen Adresse sagt, gleichen das ab mit dem, was sie beim Bail Bondsman angegeben haben. Und dann versuchen wir, die beste Adresse zum Start rauszusuchen. Du brauchst nur eine Adresse, um anzufangen.
Die Kopfgeldjäger tauschen sich über ihre Ergebnisse aus. 10% der Kaution bekommen sie bei einer Festnahme. Angeblich ist die Höhe ihrer Prämie für die Kopfgeldjäger aber zweitrangig.
In Kalifornien ist die Kaution sehr hoch. Das Niedrigste ist normalerweise 20.000 bis 30.000. Das ist so der Durchschnitt. Es gibt aber auch viele 50.000er, viele 100.000er. Und dann gibt es wahrscheinlich 5 Leute, die gerade draußen sind und eine Kaution von 1 Million haben.
Die Kopfgeldjäger entscheiden sich schließlich dafür, Michael Acosta und ein Ehepaar zu suchen. Das Paar, keine 30 Jahre alt, wurde wegen Drogenmissbrauchs und Diebstahl festgenommen, ist aber nicht vor Gericht erschienen. Dick geht zurück zu seinem schwarzen Truck. Er zieht seine Schutzweste an, prüft, ob sich Pistole und Taser am Gürtel befinden. Er sieht sich vor.
Mit einigen Leuten hatten wir Kämpfe, die wir mit dem Taser beendet haben. Ansonsten schauen wir danach, dass jeder sicher ist und nach Hause kommt.
Dicks Job ist ein gefährlicher, aber er lebt gut davon. An manchen Tagen verdient er $20.000. Das sind oft nur 2 Gesuchte. Das 20. Stockwerk eines Hochhauses in San Francisco. Marmor auf dem Boden, aus den riesigen Fensterfronten fällt der Blick über den Geschäftsdistrikt der Stadt. Hier, in einem Hochhaus voll von Banken und Wirtschaftskanzleien, arbeitet einer der härtesten Gegner Dicks, obwohl sich die beiden nicht mal kennen.
Mein Name ist Sadiq Husseini. Ich bin Anwalt bei Latham & Watkins in San Francisco. Wir glauben, dass Anwälte der Gemeinschaft zurückgeben und einige Fälle pro bono überarbeiten sollten. Das bedeutet, dass wir unsere Arbeit ohne Bezahlung anbieten, weil die Sache einen großen gesellschaftlichen Einfluss hat.
Pro bono kümmert sich Husseini vor allem um Fälle mit Menschen, die Probleme mit ihrer Kaution haben. Erst gerade hat er den Fall einer Frau bearbeitet, die ein Wochenende im Gefängnis saß und ihren Job verlor, weil sie sich keine Kaution und keinen Bail Bondsman leisten konnte. Am Ende wurde sie nicht mal angeklagt. Husseini hält das System für eine riesige Ungerechtigkeit.
Es geht davon aus, dass du, wenn du reich bist, schon in Ordnung sein wirst, bei Gericht erscheinst und deine Straftat nicht nochmal begehen wirst. Arme dagegen erscheinen nicht vor Gericht und sind ein öffentliches Sicherheitsrisiko. Das Problem mit dieser Annahme ist, dass es überhaupt keine Belege dafür gibt.
Husseini hat gerade einen Fall gewonnen, der dafür sorgt, dass es in San Francisco keine Kaution mehr geben wird. Damit verschwindet in der Stadt die Lebensgrundlage für Kopfgeldjäger wie Dick. Husseini hofft, dass sein Fall eine Präzedenz sein könnte. Auch in Kalifornien existiert ein ähnliches Gesetz, das 2018 verabschiedet wurde. Nicht mehr Geld soll darüber entscheiden, wer das Gefängnis verlassen darf, sondern ein Algorithmus. Dieser Algorithmus berechnet anhand dutzender Daten, zum Beispiel dem Wohnort des Insassen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er nach der Freilassung tatsächlich vor Gericht erscheint.
Es wird viel effektiver sein, die Interessen der Regierung unterstützen und die Rechte der einzelnen Personen weniger einschränken. Und das viel mehr als das aktuelle System.
Doch die Kautionsindustrie hat sich gegen das Gesetz gewehrt. Jetzt ist es ausgesetzt. 2020 werden die Kalifornier darüber abstimmen. Viele Experten glauben, dass es nie in Kraft treten wird. Und so ist Dick weiter unterwegs, auf der Suche nach Menschen, die er zu Geld machen kann. Es ist inzwischen 11 Uhr, die Nacht tiefschwarz. Dick ist seit mehreren Stunden mit seinen Mitarbeitern unterwegs. Jetzt beobachtet er ein Haus, einige Meter entfernt. Es ist eine gepflegte Wohnsiedlung, getrimmte Gärten, Familienautos an den Bordsteinen vor den Häusern. Dick vermutet, dass in einem dieser Bungalows das gesuchte Ehepaar lebt. Er hat alle Adressen der beiden gecheckt und diese war die einzige, die beide angegeben hatten. Dick beschließt, eine Festnahme zu versuchen und gibt Sean, der neben ihm sitzt, den Auftrag, die Polizei anzurufen.
Wir lassen die Polizei normalerweise immer wissen, wenn wir etwas vorhaben. In einigen Staaten ist es nötig, in anderen eine Höflichkeit. Wenn es eine Situation ist, in der etwas passieren könnte, ist es besser, wenn sie Bescheid wissen.
Sean googelt die Nummer der Polizei mit seinem Smartphone. Dann ruft er an, doch der Empfang ist schlecht.
Hi, is this dispatch? Okay, can you hear me?
Sean berichtet den Polizisten, dass sie zwei Flüchtige festnehmen wollen, Jerry Gillum und Misty William. Er gibt die Adresse durch und den Wagen, den Dick und er fahren. Der Polizist wünscht Glück, dann legt er auf. Dick und Sean steigen aus. Es geht los. Die Vorhänge des Hauses sind zugezogen, dahinter ist jedoch Licht. Die Kopfgeldjäger gehen um den Bungalow rum, versuchen, einen Blick nach drinnen zu erhaschen. Nach einigen Minuten klopft Dick. Die Tür öffnet sich, ein Mann tritt heraus. Er ist klein und eher rundlich. Er ist der Falsche. Der Mann, den die Kopfgeldjäger suchen, ist groß und hager. Der Mann und seine Frau erzählen, dass sie die Gesuchten kennen. Sie seien manchmal zu Besuch bei ihnen gewesen. Sie wussten nicht, dass das Ehepaar ihre Adresse verwendete. Die Kopfgeldjäger reden auf die beiden ein. Schließlich gibt die Frau auf. Sie verrät die Adresse der beiden. Sie liegt am anderen Ende der Stadt. Die Kopfgeldjäger beschließen, die Festnahme zu verschieben. Doch sie werden dranbleiben, denn der Job ist lukrativ.
Das war unser Autor Marc Baedorf. Kurz nach seiner Abreise erreichte ihn übrigens eine Textnachricht des Kopfgeldjägers Dick, dass er das Ehepaar erwischt habe. Filmreife Fluchten und Festnahmen durch Privatpersonen finden bei uns eher im Fernsehen statt. In Deutschland ist zur hoheitlichen Festnahme gesuchter Personen nur die Polizei oder die Staatsanwaltschaft befugt. Einer, der in den USA Grauzonen recherchiert und über Menschen schreibt, die, wie wir finden, eigentlich ureigene Staatsaufgaben übernehmen, ist der amerikanische Journalist Shane Bauer. Er arbeitet für das unabhängige Magazin Mother Jones, ein linksliberales Magazin in den USA, das mit dem Slogan Smart, Fearless Journalism wirbt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
You are an investigative reporter.
Wir haben von Kopfgeldjägern erfahren, Sie haben als Investigativreporter, der sich bei selbsternannten Grenzschützern, sogenannten Bürgerwehren eingeschleust hat und auch undercover in einem Privatgefängnis gearbeitet hat, sicherlich einiges erlebt. Hatten Sie auch schon mal mit einem Kopfgeldjäger zu tun?
I did actually with the militia. There were people who joined this kind of right-wing militia that.
Ja, tatsächlich habe ich mal einen getroffen bei der Bürgerwehr. Alle möglichen Typen machen bei diesen rechtsgerichteten Milizen mit, vom Kopfgeldjäger über Flughafenpersonal, Leute, die mal im Gefängnis gearbeitet haben, oder Polizisten.
Was sind das für Menschen? Woran glauben die und was sind ihre Ziele?
The militias of this type in the US have been around since roughly the 90s.
Diese Art von Bürgerwehren gibt es seit ungefähr den 90ern. Es sind fanatische Waffenfreunde, die sich in Gruppen organisieren, mit der Idee, ihr Recht auf Waffenbesitz vor dem Staat zu verteidigen. Einige dieser Gruppen haben sich mit welchen zusammengetan, die gegen Immigranten sind. Und sie sehen es als ihre Aufgabe, die Grenzen zu beschützen. In der Gruppe, in die ich mich undercover eingeschleust habe, kamen Leute aus ganz Amerika zusammen, die sich an einer bestimmten Grenze treffen, um dort ihr Lager aufzuschlagen und Ausschau nach Leuten zu halten, die rüber wollen.
Wie gelang es Ihnen, sich da einzuschleusen? Ich nehme an, Sie sind da nicht einfach hin und haben gesagt, hi, ich bin Shane, kann ich bei euch mitmachen?
Es war überraschend einfach. Ich habe ein Facebook-Profil erstellt, sogar mit meinem richtigen Namen, und habe andere Bürgerwehr-Facebook-Gruppen angeschrieben und sie geliked. Ein paar Tage später hatte ich neue Freunde, die in Milizen waren. Und dann habe ich ein Posting gesehen, dass eine Gruppe, sie heißt Three Percenters, ein Camp plant, und habe gesagt, dass mich das auch interessiert. Darauf bekam ich die Koordinaten, wo sie sich treffen, und bin nach Arizona geflogen, samt Tarnanzug und Gewehr.
Wie kam es, dass die Ihnen glaubten? Mussten Sie dafür "Ich hasse Schwarze" auf Facebook posten?
Die Tatsache, dass wir gemeinsame Facebook-Freunde hatten, reichte aus. Diese Gruppen sind vorsichtig, was ihr Image angeht. Sie posten keine eindeutige Propaganda, achten darauf, nicht als White Supremacist zu erscheinen. Von den Leuten, mit denen ich Zeit verbrachte, haben viele rassistische Dinge gesagt. Oder sie waren Rassisten. Aber es ist nicht Teil ihres offiziellen Images. Als wir in der Grenzregion unterwegs waren, sprachen sie auch nicht davon, nach Immigranten Ausschau zu halten, sondern davon, Drogenkartellleute zu erwischen und die Kriminalität zu bekämpfen. Sie glauben wirklich daran, dass sie den Job machen müssen, weil die Regierung ihren nicht richtig macht. Viele in der Bürgerwehr sind Veteranen, die in Afghanistan oder im Irak waren. Sie vermissen das Gemeinschaftsgefühl, das Abenteuer, und sie leben es in solchen Aktionen wieder aus.
Diese Männer spielen sich also als Grenzschützer auf. Doch wie legal ist das, was sie da machen?
Diese Gruppen bewegen sich in einer legalen Grauzone. Amerikaner haben ein Recht, Waffen zu tragen. Sie dürfen aber natürlich nicht einfach auf Menschen, die die Grenze überqueren, schießen. Die Milizen sind vorsichtig. Wenn sie jemanden in der Wüste entdecken, rufen sie die Border Patrol. Ich habe das selbst einmal mitgekriegt, wie die zusammenarbeiten. Einmal nachts entdeckte uns die Border Patrol und fragte, was wir hier machen. Als sie hörten, wir seien eine Bürgerwehr, nahm der zuständige Intelligence Officer unseren Anführer zur Seite und sagte ihm, das nächste Mal sollten wir ihm doch vorher Bescheid geben, wenn wir hier wären. Dann würde er uns mit wichtigen Informationen versorgen, etwa wo genau die Leute rübermachten. Es ist also fast so, dass die Border Patrol auf die Arbeit der Bürgerwehren angewiesen ist.
Angesichts der Tatsache, dass diese Männer schwer bewaffnet sind, ich habe in Ihrem Artikel gelesen, zum Teil mit Maschinengewehren, verstehen Sie, dass Europäer da denken, die sind ja komplett verrückt?
Es gibt eine Menge Waffen in den USA, halbautomatische Waffen eingeschlossen. Viele von diesen Typen haben ein ganzes Arsenal an Waffen und sind total besessen davon. Für die ist es total normal. Die rechtlichen Fragen in Bezug auf diese Gruppe beziehen sich eher auf ein Gesetz gegen paramilitärisches Training, das es in einigen Staaten gibt. Und diese Bürgerwehren fallen in diese Kategorie. Dort lernt man etwa wie beim Militär, sich in kleinen Gruppen zu bewegen. Trotzdem gibt es viele Vorbehalte, Druck auf diese Gruppen auszuüben und ein Verbot durchzusetzen. Zum Teil auch historisch bedingt, weil die Regierung in den letzten 2 Jahrzehnten einige desaströse Versuche unternommen hat, einige dieser Gruppen hochzunehmen. Das bekannteste Beispiel ist Waco, Texas, wo eine Kultgruppe eine Riesenmenge Waffen gehortet hatte und das FBI das ganze Gebäude niederbrannte und viele Leute starben, darunter viele Frauen und Kinder. Daher hat man Angst, so eine Situation könnte sich wiederholen.
Eine andere Tatsache, die uns wundert, ist, dass viele amerikanische Gefängnisse privat geführt werden. Sie waren undercover als Wärter in so einer Anstalt und haben ein Buch darüber geschrieben. Was haben Sie da erlebt?
Ich habe 4 Monate undercover in einem privaten Gefängnis in Louisiana als Wärter gearbeitet. Es war schockierend, wie es geführt wurde. Die Firma umging Auflagen, wo sie nur konnte, um Geld zu sparen. Es kamen 22 Wärter auf 1500 Gefangene. Es gab viel Gewalt, viele medizinische Probleme, die nicht behandelt wurden, weil es zu teuer gewesen wäre. Gefangene flohen und wir Wärter waren nicht viel besser als das Security-Personal in einer Shopping-Mall ausgestattet. Das Gefängnis war so schlecht verwaltet und es gab dort so viel Gewalt, dass es für uns Wärter fast unmöglich war, unseren Job zu machen. Und das für $9 die Stunde. Daher sind die Wächter davor zurückgeschreckt, ihre Arbeit zu erledigen und haben Drogen oder Handys an die Gefangenen verkauft, um zu überleben.
Die Kopfgeldjäger, die Bürgerwehren, die privaten Gefängniswärter, all das sind ja Beispiele dafür, dass genuin staatliche Aufgaben sozusagen outgesourced und privatisiert wurden, was zumindest in Deutschland sehr skeptisch beäugt wird. Vor 3 Wochen nun hat Kalifornien private, profitorientierte Haftanstalten verboten. Es gibt also offenbar auch eine Debatte in den USA darüber.
Oh, absolut, ja. Private Gefängnisse sind hier sehr unbeliebt, aber viele Bundesstaaten halten an ihnen fest, weil sie einfach billiger sind und sie Geld sparen wollen. Unser Vollzugssystem ist ein riesiger Apparat. Bei uns sitzen mehr als 2 Millionen Menschen ein. Das sind 25% aller Gefangenen weltweit. Daher will der Staat hier sparen. Aber in der Öffentlichkeit sind Privatgefängnisse nicht sehr beliebt. Und es gibt viele Staaten, die sie abschaffen wollen.
Verläuft
hier die typische Linie zwischen Befürwortern und Gegnern mal wieder zwischen rot und blau gefärbten Bundesstaaten, also zwischen Republikanern und Demokraten?
Ich glaube, es sind auch eine Menge Republikaner dagegen. Besonders vor Trump gab es Druck seitens der Republikaner, das Justizvollzugssystem zu reformieren. Im Wissen, dass wir viel zu viele Leute wegsperren und wir viel zu viel Geld dafür ausgeben, obwohl es nachweislich bei vielen Delikten, etwa Drogendelikten, nichts bringt. Daher hat sich die übliche Linie zwischen Republikanern und Demokraten hier etwas verschoben.
Thank you so much, Shane Bauer.
Herzlichen Dank, Shane Bauer, Investigativjournalist beim linksliberalen Magazin Mother Jones in den USA. Das war die Weltzeit. Mein Name ist Tina Hüttel und ich hoffe, Sie hören auch unseren nächsten Podcast. Da schauen wir nämlich wieder in die USA, genauer nach Alabama, wo eines der schärfsten Abtreibungsgesetze im letzten Moment vorerst gestoppt wurde, Abtreibungsgegner und Befürworter weiterhin aber auf die Barrikaden treibt. Tschüss und bis dahin.